Hallo zusammen, wir haben heute Michael Reiserer bei uns, der einen wirklich sehr, sehr interessanten Werdegang hat, weil er auch so zwischen den, sag ich mal, Welten hin und her gewechselt ist oder eigentlich so aus beiden Welten kommt. Ähnlich bei mir ist zum Beispiel ein bisschen Venture Capital und Aktien und vielleicht ein bisschen Immobilien. Bei ihm ist es eigentlich das Unternehmertum, Startup Investments und Immobilien. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Vom Unternehmer zum Immobilieninvestor, wie ist der Immobilienmarkt? Und ich werde ihn vielleicht ein bisschen überzeugen, mehr in Aktien zu machen, wo er, glaube ich, aktuell ein bisschen wenig hat. Er hat sehr viel High Risiko, aber vielleicht auch, wo Immobilien interessant sein können, die ja sehr, sehr schwierige 2 Jahre hatten, nachdem es sehr, sehr 10 Jahre sehr, sehr einfach ging. Aber Michael, stell dich doch am besten mal ganz kurz selber vor.
Ja, Philipp, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Michael Reiserer. Ich bin mittlerweile 49 Jahre alt, also auch so auf dem Weg zur zweiten Hälfte des Lebens. Und wie du schon gesagt hast, ich komme eigentlich aus einer Welt der B2B-Software-Startups. Dort habe ich investiert, habe Unternehmen, börsennotierte Unternehmen von der Börse genommen, mit Venture Capitalists zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Battery Ventures. Das war so meine große Risikowelt, habe auch in Einzelwerte, in Aktien investiert und bin aber vor circa 10 Jahren so ein bisschen in diese Immobilienwelt reingekommen und habe die letzten 3, 4 Jahre wesentlich in Immobilienbestand in der Region München vorwiegend investiert. Wir bewirtschaften hier über 100 Einheiten. Wir sind auch als Bauträger aktiv, wo wir Immobilien bauen und verkaufen. Und klassisch als Immobilienvermittler. Also ich habe, glaube ich, ein sehr vielfältiges Bild zum Thema Immobilienmarkt aus verschiedenen Perspektiven. Und ich würde natürlich sagen, die Chancen auf dem Immobilienmarkt sind spannend, wenn man sehr gut auskommt.
Genau. Jetzt sage ich mal, vom typischen IT-Unternehmer können wir auch noch mal, wie kam es mit der Übernahme von der Börse? Sowas ist ja auch stressig, passiert auch nicht so oft. Wie kamst du dann zur Immobilie? War das dann so ein bisschen, es hat gut geklappt und dann hast du überlegt, okay, Aktien sind mir nach der Erfahrung doch ein bisschen riskant. Jetzt will ich irgendwie das, was ich da auch verdient habe, in Immobilien anlegen. Oder war es irgendwie, was gab es da irgendwie einen Auslöser mit dem Fokus, dass du dich dann auch unternehmerisch in das Immobiliensegment so stark reinbewegt hast?
Es gibt, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, so zumindest bei mir die Entwicklung, je älter man wird, desto stärker versucht man einfach Volatilität zu begrenzen und einfach sagen, wir versuchen einfach auf Planbarkeit, Langfristigkeit anzulegen und die Volatilität ein bisschen einzuschränken. Die Erfahrung mit Unternehmen, Mittelständler, die Startups von mir gekauft haben, eher von der Börse zu nehmen und an einen Venture Capitalist zu verkaufen, das war eigentlich eine sehr, sehr positive Erfahrung, hat mir aber schon auch aufgezeigt, wie stark das Delta ist, der Informationen, die du als Aktionär im Zweifel hast und die Informationen oder die Sicht, die du unternehmensintern drauf hast. Ich investiere nach wie vor in volatile und risikobehaftete Software-Startups, allerdings eher im Sinne von Direct Investments. Ich investiere auch immer wieder in Einzelwerte, an die ich glaube. Aber der Wechsel kam tatsächlich, glaube ich, altersbezogen und dann auch irgendwann mal mit einem gewissen Reifegrad zu sagen, was ist mir jetzt wichtig? Und da spielen dann so Faktoren wie Regionalität, wie gesellschaftliche Verantwortung. Wir machen viel im Bereich schöner alter Stadthäuser, denkmalgeschützte Objekte, die wir hochwertig sanieren, hochwertigen Wohnraum für die Region. Also auch einfach der Switch von, ich muss jetzt maximale Rendite erzielen, hin zu, mir reicht eine gesunde wirtschaftliche Basis, die auch der Gesellschaft ein bisschen was zurückgibt. Das ist auch das ist nicht die Primärmotivation, ja, muss man auch sagen, aber das spielt auch einfach mit rein.
Ja, das verstehe ich. Ich hatte auch mal einen Chef, der dann das erste Startup sehr erfolgreich ist und dann das zweite, so finanztipp.de, war dann auch, sag ich mal, du hast auch so eine emotionale Rendite oder willst irgendwas zurückgeben. Und ich kenne es halt nur bei Immobilien, man kann es anfassen, ne? Gerade so im Softwarebereich oder bei mir im Finanzenbereich, man ist dabei, irgendwas aufzubauen. Aber so richtig anfassen kann man es halt irgendwie teilweise nicht. Und ist dann schon schön, sag ich mal, dass man irgendwie sagt, okay, da war irgendwie nichts und jetzt ist da ein Haus aufgrund von meinen Entscheidungen und Investment und die Leute sind irgendwie glücklich, die drin wohnen. Das verstehe ich schon. Aber was finde ich auch spannend, diese Übernahme, das war, glaube ich, die Beta Software, wenn ich es
Nee, das war Easy Software.
Easy Software, sorry,
Wir
ja.
hatten ein Startup
Ja.
abgemacht, an dem ich als Business Angel und operativ in der Skalierung mich beschäftigt habe. Das Unternehmen wurde von Easy Software, damals ein börsennotierter mittelständischer Softwarehersteller, gekauft. Und wiederum Battery Ventures hat Easy Software gekauft und von der Börse genommen. Das war so ein bisschen der Weg. Und ich hatte das große Vergnügen, diesen Prozess begleiten zu dürfen. Ist natürlich auch total spannend, wenn du ein Startup hast, ein B2B-Software-Startup, Tech-Startup, du hast Investoren drin, verkaufst an Mittelständler, begleitest dort die Transformation und begleitest das Teammitglied natürlich diesen Weg. Battery kauft das, investiert, nimmt es von der Börse und du transformierst dieses Unternehmen auch nochmal hin von klassischen Bond-Off-Sale zu Subscription. Super spannende, super interessante Erfahrung.
Und wahrscheinlich auch vom Timing ganz gut, ne? Da gab es ja viele diese, sagen wir es zu Subscription SaaS, da hat man da auch so ein, die Multiples waren gut. Vielleicht ganz kurz, was hat Easy Software gemacht und beeinflusst es das dich auch bei deinen Business Angel Investments, dass du sagst, du fokussierst dich auf B2B Software oder hast du auch ein paar andere oder wie wählst du dann innerhalb von diesem doch auch relativ großen und komplizierten Space, die Investments irgendwie aus. Ist es ein strukturierter Prozess oder kommen da irgendwie früher Leute einfach auf dich zu übers Netzwerk? Wie ist da so der typische Weg?
Also tatsächlich kommen sehr viele Menschen aus dem Netzwerk auf einen zu und sagen, du würdest hier in die Welt passen, aus welcher Situation auch immer, sei es über Aufsichtsbeiratsmandate, die sagen, guck mal, da haben wir was, wo eine Investitionsrunde läuft. Das passiert aber über soziale Medien oder ehemalige Mitarbeitende, die sich selbstständig machen. Das ist so der eine Weg. Mein Fokus ist, ich bin Fan von Keep It Simple. Also ich muss es verstehen und das reduziert die Business Cases ganz dramatisch, ja, weil ich bin nur im Bereich B2B Software, kenne ich mich aus. Ich habe B2C nie verstanden. Da sind tolle Investmentchancen an mir vorbeigegangen, weil ich die Business Cases nicht greifen kann. Das heißt, ich bin sehr begrenzt im Bereich B2B Software. Und das wichtigste Investmentkriterium aus meiner Erfahrung heraus ist das Team. Du investierst in ein Team. Und ein Beispiel ist Blero.io, das ist ein Münchner Software-Startup. Haben eine Idee, Meeting-Protokollierung intelligent zu machen. Ja, das ist ein eigentlich banaler Use Case. Und als wir das am Anfang angeschaut haben, war die Software ja, begrenzt sinnvoll. Oder wo du gesagt hast, ja, weiß nicht. Aber das Team, die beiden Gründer, waren großartig strukturiert, hatten einen Plan, haben gemessen, haben ausgewertet. Und in dieses Team zu investieren als Lead-Investor in der Angel-Runde, hat sich super ausgezahlt. Da ist jetzt Rockstars eingestiegen. Und die haben dieses schon sinnvolle Produkt einfach durch Messen, Auswerten, Reagieren, Verändern, heute zu einem großartigen Produkt gemacht. Das große Unternehmen haben mit wunderbarem Wachstum. Das ist für mich, du investierst im Team. Du musst es verstehen und du musst diesem Team glauben. Und natürlich musst du checken, ob ein Markt ist, aber das wird ein kluges Team immer tun. Für mich wesentlicher Teil ist tatsächlich, ist es ein Team, dem ich zutraue, diese Skalierung hinzulegen.
Also so aus Finanzstrategiesicht hast du dann auf der einen Seite ein sehr riskantes Anteil, ne, und auf der anderen Seite einen eher defensiven Anteil von den Immobilien, aber nicht so viel in der Mitte. Per se kann ich das schon auch nachvollziehen, ne, dass man sagt, man hat in einem Offensiv und Defensiv gibt dann einen ganz guten Mix. Allerdings, ich glaube halt zwei Themen. Die jetzt, wenn wir sagen, Aktien versus Immobilien, gerade bei dir, ist A, das Thema Liquidität, ne? Also Startup-Anteile kann ich jetzt nicht irgendwie schnell verkaufen, ne? Auch Immobilien, wenn man, sage ich mal, will man normalerweise auch keine Fire-Sale-Preise haben, es kann auch sich mal schneller ziehen, ne? Auch gerade in Deutschland, bis da mal das Geld irgendwie da ist. Und das Zweite ist natürlich, Sowohl Immobilien als auch Startups hat man natürlich auch einen geografischen Konzentration. Ne? Also München, der ganze Raum lief natürlich jetzt sehr, sehr gut. Deswegen, ich war ja früher mal beim Business Angel Netzwerk. Im Studium habe ich ein Praktikum gemacht, Brains to Ventures heißen die. Und da ist eigentlich schon so die ursprüngliche Idee gestartet, eigentlich einen Fonds, einen Aktienfonds zu machen, der wie ein VC investiert. Aber halt, sage ich mal, global, ne? Weil als VC habe ich ja nur begrenzte Auswahl von Deals. Ich komme nicht in alle Deals rein. Ich habe dann Fokus und oft ist mir halt damals aufgefallen, ja, es gibt dann das gleiche Geschäftsmodell schon in China oder in Lateinamerika, super erfolgreich an der Börse und super günstig oder sowas. Das war so die ursprüngliche Zielgruppe, da ich mich jetzt dann auch ein bisschen selber aus der Welt entfernt habe, weil ich ja mehr in die Finanzbranche reingegangen bin. Und über den YouTube-Kanal waren es dann auch wieder mehr, sag ich mal, alle Anleger. Aber das war so die Ursprungsidee. Was würde dich zum Beispiel, aber was ich halt auch als Feedback gehabt habe oder sowas, den Eindruck, die Leute, die als Unternehmer dann erfolgreich waren, die wollen es dann oft dann trotzdem irgendwie selber machen, sei es dann in Aktien oder in Startups oder sowas. Also was wäre dann das für dich so ein, sag ich mal, so ein Aktienthema dann interessant wäre? Oder warum hast du dich jetzt bis dahin an das Thema noch nicht gewagt, so zur Beimischung, ja, von
Ich
der
glaube,
Seite?
du hast den Punkt ganz gut getroffen. Es ist das Unternehmer-Ego. Ja, wahrscheinlich ist es einfach eine, und es ist natürlich auch eine Frage der Herkunft. Also wenn du unternehmerisch oder als Angel tätig bist, hast du immer sehr, sehr tiefen Einblick. Du skalierst natürlich sehr begrenzt. Das ist klar. Aber du hast sehr tiefen Einblick und du hast auch, du kannst das bewegen. Du hast Einfluss. Nicht nur Einblick, sondern auch Einfluss. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, wie beim Autofahren, wo wir das alle erleben. Wenn du immer im Fahrersitz selbst gefahren bist, dann ist dir dieses Ich steuere das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist, deswegen ist das Bild vielleicht vom autonomen Fahren versus Selbstfahren ganz vergleichbar. Als Unternehmer tust du dich wahrscheinlich wahnsinnig schwer, diese Verantwortung abzudelegieren und zu sagen, das macht ein Profi für mich. Weil das ist ja auch dein Lebensinhalt. Also Unternehmen zu entwickeln, zu wachsen, da stehst du für, das ist ob Immobilien oder Unternehmen, du siehst, wie es blüht und sich entwickelt oder in schwierigen Zeiten, wie du mit eingreifst. Und ich glaube, dass diese Hands-on-Experience dieses mittelständischen Unternehmers, nicht des Managers, der sagt, ich habe eine Aufgabe, ich mache ganz temporär meinen Bereich, ich glaube, das ist so ein großer, gravierender Unterschied. Ich habe mich auch immer vorgestellt, ich habe mir gesagt, wissen Sie, ich bin Unternehmer, ich bin kein Manager. Da merkst du, glaube ich, und ich tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dieses Bild, ich bin einer, der immer im Fahrersitz, ich habe immer gelenkt.
Und ich glaube auch wichtig, dieses, ich sage mal, einerseits das Gefühl der Kontrolle oder auch die echte Kontrolle, ne? Also, dass man halt irgendwie weiß, man kann der Outcome, ja, kann man irgendwie verändern, sei es als Business Angel oder sei es irgendwie als Unternehmer, das spielt wahrscheinlich da eine Rolle. Und ich habe auch schon viele Fälle mitbekommen, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die aber als Aktieninvestoren sehr, sehr schlecht sind, weil sie sind nicht gewohnt, diesen täglichen Preis von einer Aktie zu haben. Ne? Weil wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und doof gesagt, ich wurschtel da jetzt irgendwie viele Jahre irgendwie rum, ich weiß ja ungefähr, was das wert ist, aber ich denke auch nicht so viel drüber nach, weil ich habe Ziele für 2, 3, 4 Jahre. Wenn ich jetzt irgendwie eine Aktie kaufe, wo ich nicht die Einblicke habe, ne? Ich habe ja den, sag ich mal, deutlich wenig Informationen, dann halbiert sich der Kurs, dann werde ich irgendwie super nervös, obwohl es eigentlich, wenn es jetzt irgendwie, ich als Unternehmer und ich wüsste, ich bin jetzt in der Industrie und ein Konkurrent ist plötzlich halb so teuer zu kaufen oder im Immobiliensegment, ich habe ein Haus und der Nachbar irgendwie plötzlich aus irgendeiner Sondersituation, weil, weiß ich nicht, die Frau rennt weg oder sowas, kann ich das Haus zum halben Preis kaufen, würde ich ja eigentlich zuschlagen eher auf der Seite, ne? Und auf der Aktienseite machen die Leute oft eher so das Gegenteilige. Ich glaube, das sind auch nochmal so diese zwei Unterschiede. Weiß ich auch nicht, ich war auch mal im Private Equity im Praktikum. Und da, genau, da hast du halt wirklich alle Daten, aber dann sehr, sehr genau. Und ich glaube, als Aktieninvestor ist wahrscheinlich auch eine Stärke, dass man unter Unsicherheit oder das, sag ich mal, Entscheidung trifft und man sagt, okay, ich weiß nicht alles, ja, ich kann nicht alles wissen, es können so viele Sachen irgendwie auf der Welt passieren, ne? Im Suezkanal kann irgendwie ein Schiff explodieren oder sonst was. Das spielt wahrscheinlich so von der Kontrolle irgendwie so eine Rolle, ne?
Ja, ich glaube auch tatsächlich, es ist ein anderes Modell. Es ist ja, wenn ich einen Betrag X, ein Vermögen, ich lasse den verwalten, ich gebe das einem Profi, der sich darum kümmert, der den aber auch relativ unemotional, ja, also das ist ja einfach faktenbasierte, klare Finanzdaten, der nutzt Opportunitäten und investiert mein Geld im Rahmen der definierten Strategie optimal mit dem Sinn, mit dem Ziel, einen Mehrwert zu erreichen. Unternehmerisch hat ja immer auch diesen Purpose. Ich habe immer dieses Ziel, und da denkt man vielleicht auch nachhaltiger, nur weil es jetzt eine kurzfristige Chance gibt oder die eigentlich wirtschaftlich sinnvoll wäre, sieht man vielleicht was durch. Also ich glaube, dieser Purpose versus ein Profi managt für mich eine Anlage und holt optimale Rendite, das sind einfach zwei Bilder, ja.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, gerade wenn man als Unternehmer verkauft hat, ne, dann hat man ja keinen Job mehr, so in Anführungsstrichen. Und dann ist man ja schnell, rutscht man so ein Business Angel oder in so ein Investorending rein, wenn ich das dann auch noch abgebe. Also klar, die einen sagen dann auch, ich will nur das Leben genießen, aber oft sind die Unternehmer ja, sie müssen ja irgendwas machen. Und da hat man natürlich dann noch mehr operative Verantwortung. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zum Immobilienmarkt, ne? Weil Immobilien per se, ne, war ja bei mir auch so, es lief sehr, sehr lange, sehr, sehr gut. Aber es ist halt auch viel Arbeit, ne? Sich mit Mietern, darf ich sagen, rumstreiten, irgendwie Renovierungen. Man hat doch immer das Gefühl, ja, irgendwas könnte, gerade wenn es ein bisschen ältere Bestandsimmobilien sind, passiert mal irgendwie was. Das ist natürlich auch immer ein Thema, gerade wenn man sagen, man ist jetzt hier, sag ich mal, privater Vermieter, dieser Arbeitsaufwand, das muss man natürlich auch noch da irgendwie raus oder reinrechnen. Aber vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen über den Immobilienmarkt, wie du so die Entwicklung so gesehen hast, sagen wir mal die guten Zeiten, jetzt die 2 Jahre und wie jetzt das so aktuell ist. Ich habe es eingangs auch schon gesagt, ne, ich glaube, weiß jeder, dass es sehr, sehr gute Jahre waren. Es weiß auch jeder, dass es 2 sehr schlechte Jahre waren. Ich glaube aber jetzt so langsam, man muss, glaube ich, differenzieren, aber gibt es jetzt wieder spannendere oder interessantere Themen, weil die Nachfrage ist ja da, ne? Also von der Seite von Mieten, gerade in den Städten. Ja.
Genau, also ich komme ja aus einer ganz banalen Betrachtungsweise. Ich komme immer vom Kunden, von der Customer Experience. Das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, war ja im Prinzip eine Giga-Inflation, nämlich diese Preissteigerungen. Wenn wir Immobilien so anschauen, von 2010 bis 2021, diese Preissteigerung ist ja nichts anderes als eine Inflation, die wurde nur nicht als Inflation ausgewiesen. Und diese Inflation wurde getrieben durch billiges Geld. Ich glaube, es ist jedem. Und insofern war diese Wertsteigerung, die war eigentlich nicht wirklich da, weil es war einfach eine Inflationsentwicklung, die rein nicht auf Ertragsseite nachgekommen ist. Das führte zu diesem großen Delta, dass Kaufen immer wesentlich billiger war als Mieten. Und jetzt sehen wir gerade die Gegenbewegung. Wir sehen jetzt plötzlich die Mieten explodieren, um das mal opportunistisch zu formulieren. Das heißt, die Mieten nähern sich den tatsächlichen Kosten für Bau und Kauf und Erwerb von Immobilien an. Ich glaube, es gibt, und insofern glaube ich, es ist ein großartiger Markt, wenn wir in die Zukunft, es ist ein viel langsamerer Markt, der denkt eher in Dekaden, denn in Monaten. Ja, und das ist, glaube ich, die außergewöhnliche Geschichte, die wir hatten, dass du halt in 2 Jahren du konntest du es für 400.000 kaufen und 2 Jahre später kannst du es für 600 verkaufen. Das ist jetzt vorbei. Wenn wir aber über 2 Dekaden uns so ein Objekt betrachten, dann ist es immer noch gut investiertes Geld und liefert immer noch gute, planbare, ruhige Rendite ab, wenn wir gerade speziell jetzt in den Mietmarkt gehen. Wir müssen uns aber natürlich auch im Klaren sein, es ist ein regulierter Markt, es ist kein freier Markt, sondern im Gegenteil, er ist extrem stark reguliert und insofern auch mit vielen Risiken versehen. Mietpreisbremsen und so weiter. Wir wissen alle, dass das idiotische Ideen sind, denn wir wissen, in vielen Regionen haben wir Zuwanderung. Bayern, Leipzig, Dresden, Berlin, wo wir einfach wissen, dort wird weiterhin. Und wir haben Abwanderung im ländlichen Markt, demografische Entwicklung. Wie hat sich also der Markt aus meiner Perspektive entwickelt? Er hat sich geschiftet. Früher war das Thema, du kaufst irgendwas, und verkaufst es wieder. Und im Prinzip, egal was du gemacht hast, du hast eine Mega-Rendite damit erwirtschaftet. Es war ein Handelsgeschäft. Und ob das nun mit Veredelung zu tun hatte, du kaufst ein Grundstück, baust 5 Häuser drauf, also verdichtest, aber am Ende war es immer ein einfacher Handel mit Riesenmargen, getrieben von diesem billigen Geld. Jetzt ist es wieder ein Substanzgeschäft. Das heißt, und da kommt jetzt auch wieder Customer Experience, das schon gesagt, vermieten. Viele, mit denen wir sprechen, sagen, ich habe schon mal einen Mieter drin gehabt und ich mache das nie wieder in meinem Leben. Weil messy, weil, und ich glaube, da ist auch wichtig, dass man, das ist eine andere Geschwindigkeit, als du im Startup-Business, als du im Aktien-Business, als du im Investment-Business. Das musst du ruhiger machen, das musst du auf einem höheren Qualität oder nicht auf einem höheren, aber das musst du auf einem, wie auch immer, auf einem qualitativ hochwertigen Level machen. Ja, natürlich gibt es günstige, heruntergekommene Immobilien, in die du wenig investierst und die du trotzdem relativ teuer vermietest in der aktuellen Situation. Aber ist das nachhaltig, wenn wir Buzzword-Bingo machen, sustainable? Das geht schnell vorbei, weil natürlich machen diese Leute Ärger. Oder machst du eben was Hochwertiges, suchst dir gute Mietende, bietest denen ein tolles Erlebnis, tolles Produkt und hast dann nachhaltig vielleicht nicht die höchste Rendite, aber planbar.
Du hast angesprochen, ja, von den Wertsteigerungen. Ich meine, eine Sache waren natürlich die niedrigen Zinsen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Baukosten sind explodiert, ne? Einerseits Grundstückspreise, aber auch so, ne? Bei vielen Industrien gibt es ja irgendwie Automatisierung und Effizienzgewinn. Da ist ja in der Bauindustrie insgesamt, glaube ich, habe ich mal gelesen, die einzige Industrie, wo das irgendwie real nicht da ist, so, ne? Weil es immer noch sehr, sehr viel händische Arbeit. Man macht das noch, klar, es gibt ein bisschen die ein oder andere Software, aber das ist mehr dann so bei den ganz großen Objekten. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Vierfamilienhaus baue oder ein Einfamilienhaus, hat sich wahrscheinlich, kannst du auch beurteilen, hat sich wahrscheinlich im Vergleich zu 20, 30 Jahren jetzt nicht viel geändert. Vielleicht die Hildebohrmaschine ein bisschen besser geworden.
Ja,
Alte, ne, aber das haben wir natürlich auch mit den Lohnkosten und natürlich auch den ganzen Regulierungen. Ne? Also ich nenne halt, warum sind zum Beispiel im Münchner Raum halt die Immobilienpreise so explodiert? Ne? Also A, politisch will halt keiner zum Beispiel Bauland aufweisen. Ne? Es ist ja politisch gewollt, eher so Nachverdichtung von der Seite. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel im Gemeinderat oder so bin, ich habe oft dann so mein Haus, ne? Doof gesagt. Ne? Also entweder bin ich in der Partei, wo ich mein Haus habe, oder ich bin vielleicht in der Partei, wo ich nicht mein Haus habe, aber gegen Bauen und so bin. Und das ist, wird natürlich das Angebot dann sehr beschränkt auf der Grundstücksseite, die ja Wahnsinn sind, gerade nicht überall, ne? Aber im Münchner Raum. Und ich glaube, das ist natürlich schon was, was sich wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell ändert, ne? Weil irgendwie die Infrastruktur von der Seite, Baukosten, weiß ich nicht, war früher mal vielleicht bei 2000 Euro der Quadratmeter im Neubau. Ich weiß jetzt, wo
4.100 kann ich dir
sind wir jetzt?
aktuell sagen,
Eben,
für
ne?
dieses schöne Gebäude da hinten gerade frisch kalkuliert. Aber du hast recht, es ist natürlich, das ist eben kein, es ist eben ein extrem regulierter Markt aus verschiedenen Bereichen. Das hat einmal mit Baurecht zu tun, wo wir einfach eine Höllenbürokratie haben. Ja, ich kann dir unendlich Geschichten erzählen, wo Baugenehmigungen in Berlin, in München, in Leipzig, also das ist tatsächlich, man nimmt immer so München als Beispiel. Tatsächlich ist es aber in allen größeren Städten eigentlich das gleiche Problem. Du hast eine Bürokratie, und damit ist nicht gemeint, eine Regierungsbürokratie, sondern es fängt ganz vorne an bei den Kommunen, wo du einfach geballte kommunalpolitische Inkompetenz hast, die aber mitreden dürfen. Der Gemeinderat, dessen Nachbargrund, das heißt, das verzögert den Prozess in den Kommunen. Dann hast du natürlich Vorschriften, Energieeffizienz, KfW 40, Nachhaltigkeitsstandard, QNG, im Neubau, aber natürlich auch in der Sanierung. Dann hast du, beliebtes Thema ist, wenn wir über Objekte reden, wir haben ein Objekt gerade finalisiert, da haben wir für 300.000 Euro Brandschutzmaßnahmen vorgebracht. Ja? Die sind natürlich bei uns sehr ausgeprägt. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir das runterregulieren, sagen wir, die in den hinteren 4 Wohnungen, wenn es brennt, ja, und die hat es uns leid getan, aber dafür haben wir 100.000 Baukosten gespart. Ich glaube, das werden wir auch nicht tun. Also, du hast einfach eine Höchstregulierung. Da kann man auch durchaus über Sinn und Unsinnigkeit diskutieren, Lüfter im Energiesparbereich. Ja, macht das Sinn, macht es keinen Sinn? Da gibt es viele. Und du hast dann auch natürlich nochmal Fachkräftemangel, ganz, ganz extrem. Die Arbeit auf dem Bau ist eben nicht automatisierbar. Gerade wenn du in die Sanierung oder Erweiterung von Bestandsgebäuden gehst, da gibt's, das ist individuell, ja, im Denkmalschutzbereich, da gibt es keine Automatisierung, keine Maschine. Auch serielles Bauen ist ja so als Thema gerne gesehen. Ich halte das für großartig, für Funktionsbauten, wo du Module in der Fabrik gibt es ganz, ganz spannende Unternehmen, die das toll machen und so großer Fan. Aber im Bestandsbau oder im Individualbau wirst du das nicht realisieren können. Und dann ist es einfach eine schmutzige Arbeit, weil du musst bei Regen, bei schlechtem Wetter, da ist Baustaub. Das ist eine Arbeit, die in unserer heutigen Welt für viele nicht attraktiv ist, obwohl sie wirtschaftlich gut bezahlt ist. Ja, wenn ich mit meinen Handwerkern spreche, mit denen wir seit vielen Jahren arbeiten, und sage, was zahlst du denn? Dann sagen die meistens, was er will. Das ist keine Frage des Geldes, ja. Aber es gibt niemanden, der diese anstrengende, wichtige und auch mittlerweile natürlich fachlich sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit in diesem ganzen Normengewirr machen möchte. Und in diesem Komplex steckst du einfach mit Immobilien. Und deswegen ist es eine Herausforderung, auch da, ähnlich wie bei Aktien, den richtigen Fonds, die richtige Aktie. Was passt zu mir? Was passt zu meinem Investitionsprofil, zu meiner Renditeerwartung und auch zu dem Maß, mit dem ich mich, du hattest es vorher gesagt, mit dem ich mich selber damit beschäftigen möchte?
Welchen Segment vom Immobilienmarkt findest du denn aktuell am interessantesten? Ne? Weil ich glaube, vor 10 Jahren war es egal, was man gekauft hat. Ja, jetzt, da, vor einem Jahr war es auch egal, ging auch alles runter. Ich glaube, jetzt sind wir so in einer Phase, wo es wieder einige Sachen attraktiv sind, ja, je nach Renditeerwartung, andere, aber es ist nicht mehr der Markt, ich kann blind kaufen, was ich will. Ne? Müssten die Zinsen mal wieder stark fallen. Ich glaube, dass wir diese 1% sehen, das wird nicht so schnell kommen. Es wird ein bisschen runterkommen, wahrscheinlich, ja. Aber was ja auch nicht gesund ist. Ne? Also wenn man irgendwie Negativzinsen hat, dann hat man diese Verzerrungen. Leute, die eigentlich nicht kaufen sollten, haben dann gekauft. Ne? Und da kann natürlich dann problematisch sein, wenn in 6, 7 Jahren vielleicht die Preise woanders sind oder sowas von der Seite. Welches Segment findest du aktuell als, sagen wir mal, einerseits als Investor, Eigennutzer ist ja immer noch mal anders, aber als Investor am interessantesten?
Ja, genau. Ich glaube, auch nochmal ein schönes Beispiel, das ist Benko, ne, der die halbe Münchner Innenstadt gekauft hat. Das ist natürlich ungut, weil das konnte er in Zeiten von steigenden Zinsen hat einfach immer mehr geboten, weil es ging schon irgendwie und plötzlich geht es nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich in der Innenstadt ein Problem. Was finde ich persönlich am spannendsten? Ich glaube daran, dass Menschen weiterhin wohnen werden. Ich glaube, dass Menschen mobiler werden, weil sie Homeoffice machen, weil sie mal von Stadt A nach Stadt B ziehen. Ich glaube, dass wir internationaler werden, also dass wir uns auch im Bereich Immobilieninvestment mal anschauen sollten, was passiert in anderen Ländern, was sind die Erwartungshaltungen dieser anderen Kunden. Ja. Ich glaube an die Städte, ich glaube an die Innenstädte. Da findet gerade eine großartige Transformation statt. Dort, wo früher Ladengeschäfte und Autos waren, ist jetzt entweder Leerstand, wenn die Transformation bevorsteht, oder aber es finden plötzlich wieder Transformationen statt von Bürogebäuden zu Wohnungen, von großen Einfamilienhäusern, in denen vielleicht, oder von großen Familienhäusern, in denen drei Familienzweige lebten, zu Mietwohnungen. Da finden Transformationen von Geschäften hin zu Gastronomie und Erlebnissen statt. Und deswegen glaube ich, es wird immer noch viele Menschen geben, gerade eben junge Menschen oder ältere Menschen, die werden in den Städten wohnen. Und wenn du mich fragst, was ist spannend, dann lautet die Antwort mehr Familienhäuser in AB-Städten rund um einen Speckgürtel oder wenn der Speckgürtel halt eine mittelgroße Stadt ist, dann direkt in der Stadt, in der A-Lage in dieser Stadt, mehr Familienhaus und aufgrund der aktuellen Finanzierungsförderungssituation speziell das Thema Denkmal oder Ensembleschutz, denn dort gibt es natürlich ganz tolle Förderungen und dort Bestandsimmobilien entwickeln. Entwickeln ist relativ simpel, da haben wir häufig große Wohnungen, 100 Quadratmeter, auch da ein Glaubenssatz, Ich glaube, es ist die Zeit vorbei, wo jedes Kind ein eigenes Zimmer haben wird in der Stadt, weil das wirtschaftlich nicht mehr drin ist. Das war jetzt mal 20, 30 Jahre, so ist es einfach vorbei. Und ich glaube, kompakte Wohnungen, zwei Zimmer, zweieinhalb Zimmer mit intelligenter Top-Ausstattung sind die spannendste Renditeoption, die man aktuell hat.
Von der Rendite ist eine, ich glaube zumindest die Selbstnutzer, also man hat ja auch nicht mehr so viele Kinder wie früher und ich glaube, das ist schon noch so, dass jedes Kind sein Zimmer hat, dann glaube ich, ziehen die Leute halt auch eher wieder einen Tick weiter raus, ne? Weil wenn wir sagen, das Homeoffice, der Trend geht es jetzt zwar auch wieder so ein bisschen, die Firmen holen die Leute wieder so zurück, aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen eine Maßnahme, das machen die Firmen, die einfach Mitarbeiter abbauen wollen. Ne? Weil wenn ich davor irgendwie 2 Jahre die Leute im Homeoffice hatte, war auch bei meiner Frau so in der Firma, dann das ist das Einfachste, dass ich mal sage, alle müssen wieder da sein, dann kündigen mal 5%, ohne dass ich irgendwas zahlen muss, ja, von der Seite. Und ich denke schon, dass sich so ein bisschen einpendeln wird, dass man irgendwie 2 Tage im Homeoffice oder so sein kann. Ich glaube, nur Home ist ja auch nicht gut. Ja? Also ich glaube, ne, gerade wenn man jung ist, in der Firma reinkommt und da irgendwie zu Hause immer nur vom Laptop rumsitzt, man mag ja auch so ein bisschen mal Kollegen sehen. Aber das wird es, glaube ich, schon so ein bisschen entzerren, dass ich in der Stadt wohnen muss. Ne? Also wenn ich jetzt nur 2, 3 Mal ins Office gehen muss, kann ich auch einen Tick weiter rausgehen. Vielleicht irgendwann, weil es ist ja schon sehr lang bei mir eine These, kommt das autonome Fahren mal wirklich. Ja? Das hat Tesla, glaube ich, schon seit 2018, sagen sie immer, ist 2 Jahre weg. Ja? Aber irgendwann kommt's und dann werden, glaube ich, halt auch so die Immobilienwerte außerhalb von den Städten, die vielleicht auch gar nicht so gut an ÖPNV angebunden sind, aber ein bisschen lokale Infrastruktur noch haben. Das wäre so ein Ding, was dann auch spannend ist. Und natürlich Neubau. Ne? Ich glaube halt bei Bestandsbau haben viele halt Angst, dieses energetische Sanieren, das wird man halt noch weniger automatisieren können und irgendwas ist immer, ja. Und wenn ich dann halt, und so tief sind die Preise halt dann auch oft noch nicht gefallen, wenn ich das alles reinrechne und ist halt dann auch wieder ein Kompromiss, ne, weil ich, wenn von neu auf Anbau weiß ich, ich habe irgendwie die neuesten Standards. Ich muss mir wahrscheinlich keine Angst vor der Politik haben, weil von der Seite kann beim Neubau jetzt nicht so viel passieren. Das finde von der Seite, glaube ich, noch ein Thema.
Ich glaube, das ist die zweite Seite der Medaille, genau, das ist Eigennutzer. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt befürchte ich, habe ich gerade ein Geräusch im Hintergrund. Das
Ich höre
ist noch.
nichts.
Okay, dann ist gut.
Okay.
Super. Das ist die zweite Seite der Medaille. Das ist der Eigennutzer. Und da bin ich genau bei dir. Da will ich Platz haben, da will ich Grün haben, da will ich und da will ich nicht sanieren, weil das ist völlig unwirtschaftlich, es ist nicht abbildbar. Da will ich einen Neubau, einen energieeffizienten, komfortablen Neubau. Und da gibt's, und dann willst du aber auch wieder individual, ne? Weil da willst du nicht du willst ja nicht die 7 Häuser wie deine Nachbarn aus der Fabrik, sondern du willst dein Traumhaus, in dem du lebst. Da ist natürlich auch die Renditeerwartung eine andere, da ist Wertstabilität oder Wertentwicklung eine andere. Und das, glaube ich, ist eben tatsächlich getrieben. Das Wohnen in diesen städtischen Bereichen, da gibt es eine Phase, da ist das toll. Und dann, wenn du Kinder hast, wenn du Familie bist, willst du raus, weil du kannst das auch heute. Du musst nicht jeden Tag ins Office. Da ist vielleicht ein Flughafen in der Nähe, elementar, oder eine Bahn oder ähnliches. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das sind die beiden Profile. Investment, Bestand, wenn es geht, Altbau, Denkmal, wenn man sanieren kann oder als Investor je nach Summe oder eben man begleitet einen, der das umsetzen kann, oder und als Privatnutzer Neubau, Lage, 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 da wo ich wohnen will, da wo meine Kinder aufwachsen sollen, da wo ich Infrastruktur habe, aber in dem Maß, wie ich sie brauche. Ich glaube, das sind tatsächlich die beiden Profile, die man aktuell hat.
Ja, und ich sage auch immer, auch wenn es nicht die beste Rendite ist, ein Eigenheim oder sowas, ne, also wenn man von der Aktienseite oder so kommt, ich glaube, ja, dass man mindestens eine Immobilie hat, ja, finde ich, gibt einem so ein bisschen eine gewisse Ruhe, ne, egal was irgendwie ist, ne, was ja auch immer mal kommt, eine Eigenbedarfskündigung oder so Sachen, es ist, gerade wenn ich da mit Kindern irgendwie drin wohne, es gibt einem so ein bisschen dieses Peace of Mind und ich glaube, gerade so ein Doppelhaus zum Beispiel, das kann man halt auch dann nochmal vermieten, wenn sich was ändert im Leben. Ne? Also Einfamilienhaus, natürlich schon auch, weiß man nicht, mit Grundsteuer energetisch. Ich habe dann doch irgendwie mehr auch, sag ich mal, Verantwortung von der Seite und das ist oft dann auch schwer, sehr schwer vermietbar. Doppelhaus eher was. Und natürlich ist eine der wenigen Sachen in Deutschland, wo du noch steuerlich auch noch mal, sag ich jetzt mal, nicht ein Schlupfloch, ja, sonst kommt ja wieder was. Aber wenn ich selber drin wohne, kann ich es ja, glaube ich, nach 2 Jahren steuerfrei verkaufen. Und wenn ich es vermiete, nach 10 Jahren. Was zum Beispiel, muss ich sagen, aus Aktiensicht wirklich eigentlich unfair ist. Ja, weil wenn ich eine Aktie 10 Jahre liegen lasse, zahle ich immer noch Steuern drauf. Das war vor 2009 anders. Verstehe ich eigentlich, man will ja eigentlich auch die Altersvorsorge irgendwie da fördern und gerade das langfristige Investment, und da finde ich, da geht es eher in die andere Richtung von der Politik, ja. Und auf der anderen Seite ist wie Gold oder Bitcoin, was ja wirklich Spekulationen sind, die jetzt keinen gesellschaftlichen irgendwie Wert haben, das sind irgendwie nach einem Jahr steuerfrei. Aber gut, das ist ein anderes Thema von der Seite.
Ja, ich glaube tatsächlich, du wirst durch den Druck und durch diese Veränderung der Lebenssituation, wirst du eben genau wie du schilderst, Doppelhaus, auch Reihenhäuser, ne? Die haben einfach weniger Platzbedarf und der Grund ist das, was teuer ist oder was sehr teuer ist, den man aber heute auch immer weniger haben möchte, weil niemand möchte auf einem Auf oder die wenigsten möchten auf dem Aufsitzrasen mehr durch den Garten düsen müssen. Das ist nämlich also die Schwelle, ab dem das ein Müssen wird,
Na.
sehr, sehr nah. Ne? Das fängt ja dann irgendwann an, dass man sagt, oh, ich bin eigentlich das Sklave meines Hauses. Und da hast du recht, da ist eine Doppelhaushälfte, ist eine Reihenhaus, Geschichte, eben was sehr, sehr Schönes, weil ich kann es jederzeit wieder nutzen. Es macht mich mir nicht zu viel Arbeit. Und ich glaube, das passt dann perfekt in diese beiden Welten. Ich glaube aber auch tatsächlich wichtig Neubau, weil die Sanierungskosten, selbst wenn das Häuser aus den 90er Jahren oder späten 90er sind, das Delta zu dem, wie wir heute bauen, in allen Aspekten ist so groß, dass es keinen Sinn mehr macht, dort zu investieren. Und gerade im Neubau gibt es eben aktuell auch attraktive Gelegenheiten.
Was hat sich denn so, wenn du sagst, es hat sich auch selbst von den neuen, weil ich finde, so von draußen drauf geschaut, zu den 90ern hat sich ja optisch nicht so wahnsinnig viel geändert, zu 80er, 70er schon, ne, das sieht man sofort. Was hat sich denn jetzt, wenn man sagt, Innovation beim Bau, so viel gab es ja nicht, aber sind es dann die Dämmungssachen, wahrscheinlich Heizung, weil so Elektroschalter oder sowas ist ja immer noch, das Smart Home ist ja ab Bau immer ja noch nicht da. Das kann man sich dann selber irgendwie pimpen oder sowas. Aber sag ich mal, ab Werk gibt es das ja immer noch, wahrscheinlich wegen Gewährleistung oder so weniger. Was sind dann so für dich die Unterschiede vom Neubau vom Jahr 24 im Verhältnis Ende der 90er, so die großen Unterschiede?
Also das, was du hast, ist einfach es gibt zwei Aspekte aus meiner Sicht. Das ist einerseits Energieeffizienz. Das ist einfach dramatisch. Ja, unsere heutigen Häuser haben einen Verbrauch, der liegt irgendwo zwischen 10 und 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und wenn du damals bei 100 lagst, also Faktor 5 mal eben bei Energiekosten, das ist brutal. Dann hat sich natürlich auch also das heißt Dämmung, Fenster, aber auch die Qualität zum Beispiel von Dämmstoffen hat sich natürlich wesentlich weiterentwickelt. Ja, wir alle kennen so diese Styropor-Dinger, die man da irgendwann mal eine Weile lang an die Wand genagelt hat. Das sind heute, die dann irgendwann mal Probleme machen. Das ist der Dachaufbau. Das sind aber auch Dinge, die man gar nicht sieht. Brandschutz, ja, ist so ein ganz harmloses Thema. Einbruchschutz, das ist heute alles genormt auf einem Level. Entwässerung, Feuchtigkeitsschutz. Das sind alles Dinge, da hast du völlig recht, die sieht man dem Haus überhaupt nicht an, das merkst du nicht, aber sie haben natürlich einen wesentlich höheren Level an Bauqualität, Haltbarkeit. Das ist ja auch übrigens die Diskussion, die wir immer führen. Wir bauen für 100 Jahre, in anderen Ländern sagt, schmeiß das Ding nach 20 Jahren wieder weg. Heizung, natürlich ein Effekt, ja, heute Luftwärmepumpe und Photovoltaik aufs Dach mit einer unglaublichen Effizienz. Ich wohne in einer Doppelhaushälfte und ich habe letztes Jahr 180 Euro Strom an meinen Anbieter trotz zweier Elektroautos bezahlt, die leider immer noch nicht autonom fahren, was ich sehr bedauere. Und ich habe 300 Euro Rückvergütung bekommen. Und das
Und in
zeigt
Deutschland, ne? Also.
in Deutschland, genau, in Deutschland, das zeigt einfach diese große Entwicklung. Du hast natürlich auch bei den Belägen, du hast im Sanitärbereich, ja, wie das heute aussieht, eine Heizung oder das ist ja eine EDV-Anlage. Im Elektrobereich hast du tatsächlich außer Brandschutz und Sicherheit wenig Veränderungen, auch gerade Smart Home. Das hat aber mit einer einfachen Regulatorik zu tun. Ein Bauträger muss 5 Jahre Gewährleistung geben. Und das wissen wir alle, elektronische Komponenten halten in der Regel einfach nicht so lang. Deswegen bauen das Bauträger immer sehr ungern ein. Und wenn sie es einbauen, muss man sich immer fragen, wie lange hat er für die Gewährleistung vorgesagt?
Sehr gut. Jetzt sind wir schon noch sehr, sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Genau, vielleicht noch auch eine Sache. Wenn ihr sagt, okay, ja, ich weiß es nicht, ob ich jetzt irgendwie Familie oder ob ich hier in dem Ort noch 3, 4 Jahre oder so bin, hätte aber trotzdem gerne Immobilie, ne? Dann entweder vielleicht mal eine kleine Wohnung kaufen in der Stadt zur Kapitalanlage oder, was ich auch nicht uninteressant finde, Ferienimmobilien. Weil gerade so Spanien, Italien, Griechenland, ne, wenn man gerade aus dem Münchner Raum da kommt, sind die Preise natürlich schon was anderes. Und in der USA gibt es ja auch dieses From the Snowbelt to the Sunbelt, dass die Leute auch mal mehr, sag ich mal, vielleicht mal frei arbeiten können. Ja, dann sind sie, gerade wenn man irgendwie keine Kinder hat, kann man mal 3 Wochen im Winter irgendwie von dort aus irgendwie sein, kann es im Sommer vermieten, vielleicht auch, sag ich mal, in Frührente da auch dann noch mal mehr sein. Wenn man sich nicht festlegen will in Deutschland, sowas, das kann auch, glaube ich, noch ganz interessant sein, aber es ist natürlich dann auch immer noch mal mit anderen lokalen Herausforderungen geht es dann natürlich dann einher, ne?
Genau, da kann ich dir konkret berichten. Ich habe vor 3 Jahren ein Haus auf Kreta gekauft und der bürokratische Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Das ist natürlich tatsächlich, aber genau in diesem Kontext Nutzung, auch Reisen innerhalb Europas, das wird ein Trend, Workation und auch das kann man sich gut überlegen. Ich glaube, die Grundregeln sind bei Immobilieninvestments immer relativ einfach. Ich muss mir klar überlegen, was ist mein Profil? Also bin ich Selbstnutzer oder ist es ein Renditeobjekt? Dann muss ich eben an die Wiederverwertbarkeit, an die Zweitverwertung. Das ist ein Thema, das ich zum Beispiel absolut fürchterlich finde, ist Dubai. Ja, das wird angepriesen für Immobilien. Es gibt aber keinerlei Erkenntnis über den Zweitmarkt. Wir wissen nicht, ob diese Objekte jemals wieder verkaufbar sind. Das heißt, ist es verwertbar? Ein uralter Spruch, ganz fürchterlich und ganz langweilig, gilt aber immer noch: Lage, Lage, Lage. Passt die Lage? Und dann ist es in der Vermietung, im Verkauf kein Problem. Und ich glaube auch, was wichtig ist, unternehmerisch denken, ein Mieter, eine mietende Person ist ein Kunde. Was biete ich fürs Geld? Denn die Leute müssen sehr viel mittlerweile dafür bezahlen. Was bekommen sie? Ist das im richtigen Verhältnis? Und dann, glaube ich, steht einem erfolgreichen Immobilieninvestment im Sinn von Wohnung, im Sinn von Mehrfamilienhaus, im Sinn von Beteiligung an einem Projekt oder im Sinn von Ferienimmobilie oder eigengenutztem Eigenheim wenig im Wege.
Okay, dann vielleicht nochmal Abschluss, eine Kurzwerbung. Ich verlinke auch, du hast eine Webseite. Was habt ihr gerade im Angebot vielleicht für Investoren? Was findest ist da, was habt ihr da seit dem Bau, wo noch was da ist?
Genau, also wir haben tatsächlich zwei attraktive Modelle. Eins sehen wir hier hinter uns. Das sind Wohnungen im Großraum München, perfekt für Vermietung. In der Region Grafing, im S-Bahn-Bereich, gerade noch Landkreis Rosenheim, hochprofitabel, Mieterwartungshaltung steigt da doch, KfW 40 QNG, also höchster Standard, jetzt wenn der Bundeshaushalt feststeht, maximale Förderung, kann man sich in jedem Fall anschauen, bergblick-hohentann.de, genauso ein schönes Thema, Top-Lage, nicht Münchner Preisverhältnisse und trotzdem die Miete in der Region von Münchner Preisen. Das Zweite, was wir immer haben, ist, falls jemand Interesse hat, wir kaufen kontinuierlich denkmalgeschützte Mehrfamilienhäuser und sind da offen für am Ende Kapitalbeteiligungen. Ab einer Dimension von 500.000 kann man sich da sinnvoll beteiligen und erwirbt einfach einen Anteil und hat aber die Arbeit nicht der Sanierung, das erledigen wird.
Ja, weil genau da, ich glaube, da vor der Sanierung, da schrecken viele zurück. Auf der anderen Seite gibt es da wahrscheinlich jetzt einige Chancen, ne? Weil das sind jetzt Objekte, die wollen nicht so viele Leute kaufen, ne? Und von der Seite kann es sicherlich ganz auch interessant sein. Ne? Super, ich verlinke es nach unten, wenn es interessiert. Ansonsten, ich weiß, war ein bisschen ein längeres Gespräch. Wir haben viele Themen angeschnitten, aber ich glaube, man hat ein bisschen so was mitgenommen und Immobilien. Wie gesagt, auch so vom Fazit, ja, wird wieder attraktiver, aber wir sind nicht mehr in der ganz einfachen Zeit. Man muss ein bisschen mehr schauen, oder? So als Fazit.
Genau, Immobilien sind ein langfristiges Investment, aber es ist ein relativ planbares Investment. Und das Schöne ist, man kann entscheiden, inwieweit will ich mich selber involvieren oder lasse ich es managen wie einen erfolgreichen Fonds.
Super. Dann macht's gut und vielen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.